Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Erik Standop. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Gesichtleser.
Ja.
Wenn Sie einen Menschen das erste Mal begegnen, wo gucken Sie denn zuerst hin?
Dann tue ich das, was alle tun. Ich schaue in die Augen und ich lese nicht. Denn Gesicht lesen ist für mich mittlerweile Beruf und ich möchte nicht ständig arbeiten.
Das heißt, Ihr Beruf hat Sie noch nicht verdorben?
Anfänglich tut er das, in gewissermaßen. Man muss sich das so vorstellen, man hat sozusagen einen Führerschein und will natürlich Auto fahren. Aber dann beruhigt sich das Ganze auch wie beim Autoführerschein. Man tut es nicht mehr jeden Tag.
Und Sie machen das schon eine ganze Weile, seit 15 Jahren
ja.
Etwa. Gesicht lesen, wie würden Sie das überhaupt definieren? Was ist das?
Das Gesicht lesen ist der Blick in das Gesicht eines anderen, um mehr Informationen zu bekommen, als Worte uns sagen können.
Und eine Krise im eigenen Leben hat Sie dorthin geführt. Mhm. Was war das für eine Krise?
Also ich hatte zwei Burnouts, eine mit 34, eine mit 37 und ich habe das gemacht, was viele möglicherweise mit Burnout machen, weglaufen. Rucksack, nichts wie weg und natürlich geht es einem dann ein bisschen besser, der Stress ist erstmal hinter dir, aber du nimmst dich ja überall auf eine Reise mit, da gibt es ja diesen schönen Satz.
Ja, und vor der Ursache sind sie dann vielleicht auch weggelaufen.
So ist es, genau. Bin dann aber in Südafrika zum ersten Mal in einen Face Reader hineingelaufen, ohne dass ich das geplant hatte. Und habe dort mein erstes Erlebnis gehabt mit einem Face-Reading, was ich, bevor es losging, für völligen Unsinn hielt. Denn ich war doch ein sehr rationaler Mensch und dachte, das ist doch Hokuspokus-Handleserei und war dann überrascht.
Vielleicht können Sie mal beschreiben, was dieser Mensch in Afrika mit Ihnen gemacht hat.
Also wir müssen uns die Situation vorstellen. Ich bin am Bloomberg-Strand. Das ist ein Strand, wo man den Tafelberg sieht in Kapstadt. Ich will Kitesurfen. Funktioniert aber nicht, weil ich wie immer zu ungeduldig bin. Mein Spitzname damals war Jack Russell, wie der kleine Hund. Und die Freunde, die ich dabei hatte, sagten, Eric, geh doch mal in diese Bar. Da sitzt ein älterer Herr, der liest Gesichter. Und da habe ich gesagt, warum soll ich denn da hingehen? Das ist völliger Unsinn. Dann sagten sie, nee, schau mal, der hat bestimmt tolle Antworten für dich und Einsichten. Und ich komme jetzt. Da haben wir gebettet. Ob er was weiß oder sieht. Ich bin rein und dann habe ich eigentlich das gesehen, was ich vermutet hatte. Einen älteren Herrn, Alkoholiker, es standen viele Bierflaschen um ihn rum, fast zahnlos. Und der soll mir jetzt sagen, wer ich bin. Und ich habe mich darauf eingelassen und es fing sehr schwach an, im Sinne von, er hat mir Dinge gesagt, die hätte ich mir selbst damals auch gesagt. Sie sind wettbewerbstüchtig, sie sind aggressiv, sie sind ungeduldig. Da habe ich mir gedacht, ja, da brauche ich keinen Gesichtleser.
Trifft auf die meisten jungen Männer dann zu.
Genau, vor allen Dingen, die gestresst sind. Das kann man vielleicht auch so sehen, ohne Gesichtlesen sie zu lernen. Aber dann fing er an, eben meine Krankheiten aufzulisten. Und die konnte er nicht wissen. Und das hat mich dann doch sehr, sehr mitgenommen, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte. Wie soll man denn das lesen? Also da gibt es doch keine Worte hierzu. Und ich hatte dann diese Idee, ich möchte das lernen. Dann gehe ich zurück in meinen alten Beruf. Und dann weiß ich alles über meine Kollegen, vor allen Dingen über meinen Vorstand.
Haben Sie diesen Menschen gleich gefragt, ob er Ihnen das beibringen kann? Wie war das?
Nein, ich war so perplex, ich war sprachlos und er war ja auch optisch nicht ein Mann, dem ich jetzt generell vertraut hätte. Ich habe das erstmal als Hinweis genommen und mir dann gedacht, möchte ich lernen, möchte zurück in meinen alten Beruf und das nutzen, vielleicht sogar manipulativ, wenn ich ehrlich bin, aber ganz sicher, um einen Vorteil zu haben gegenüber meinen Kollegen, um zu wissen, wie es denen geht.
Und wie sind Sie dann vorgegangen?
Ich bin nach Deutschland zurückgeflogen, ins Internet vor 15 Jahren, habe das Wort Gesichtlesen eingegeben, nichts erschien. Ich habe es auf Englisch probiert, Face Reading, und dann tauchten komische chinesische Sachen auf, von wegen erfülle deinen Geist oder mit 84 hast du einen Autounfall oder solche Dinge. Und dann dachte ich mir, das ist doch nicht das, was ich erlebt habe.
Das klingt nach Wahrsagerei, oder?
Ja, genau. Und damit konnte ich gar nichts anfangen als sehr rationaler Mensch damals und habe das erstmal beiseite gelegt und habe dann aber über einen Kurs in Sachen Ernährungsberatung, den ich eigentlich für mich selbst machen wollte, ich wollte nicht Ernährungsberater werden, habe ich mit einer Dozentin gesprochen. Und diese Dozentin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch nicht so viel Kaffee trinken soll, weil ich Dünndarmprobleme habe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, woher siehst du, dass ich Dünndarmprobleme habe? Und sie, ja, das sieht man da im Gesicht. Und ich, Moment mal, wo hast du das gelernt? So begann ein Kontakt mit einem Menschen, der das damals angeboten hat. Aber dieser Begriff Gesichtlesen hat nicht existiert. Es gaben Begriffe wie Antlitzdiagnostik, Sonnenschau.
Was haben Sie denn noch alles aus Ihrem Gesicht an Informationen bekommen von diesem Menschen? Also einmal die Dünndarmprobleme. Was gab es noch, was Sie so sehr überrascht hat?
Also der Südafrikaner, der mich gelesen hat, der hat mich erstmal nicht überrascht, obwohl er das eigentlich getan hat. Er hat meine Persönlichkeit gelesen. Er hat also Dinge, Potenziale, aber auch Widersprüche in mir gelesen. Zum Beispiel, dass ich ein sehr verantwortlicher Mensch bin, aber eigentlich Freiheit lebe. Und je mehr Freiheit man möchte, umso weniger Verantwortung kann man leben und umgekehrt. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich wollte an der Spitze von einem Unternehmen stehen, aber auch meine Freiheit haben. Und das geht einfach nicht. Das kann man beides nicht leben. Und dieser Widerspruch hat mir hinterher erst, ich glaube, 1-2 Jahre später habe ich das verstanden.
Aber ist das nicht auch etwas, was man in die meisten Menschen hinein interpretieren könnte?
Es gibt Menschen, denen ist die Freiheit nicht ganz so wichtig. Es gab vor einem Jahr eine Umfrage, was sind die höchsten Werte in Deutschland? Und beim Mauerfall war die Freiheit noch sehr hoch. Die ist mittlerweile auf Platz 8 oder 9. Sie finden die Sicherheit an erster Stelle. Mir ist Sicherheit zum Beispiel gar nicht wichtig.
Aber das wandelt sich natürlich auch, wie ein Zeitgeist gerade auch aktuell die Themen beherrscht.
Das kann sein, ja.
Wie sind Sie dann weiter vorgegangen, um das Gesichtlesen tatsächlich zu erlernen?
Ja, ich habe diesen Herrn kennengelernt dann. Das war ein älterer Herr, ein Deutscher, ein Deutschdäne. Ich hatte dann das Glück, in seine letzte Gruppe reinzukommen, bevor er nichts mehr machen möchte. Er war auch schon 80. Und bin dann mit der Gruppe gereist und mit ihm 1,5 Jahre. Wir hatten immer wieder Breaks. Das heißt, er hat sich Auszeiten genommen. In der Zeit habe ich mich immer nach Karlsruhe, wo ich zu Hause war, zurückgezogen. Und nach 1,5 Jahren wurde ich sozusagen released, entlassen, und ich dachte mir, super, jetzt kannst du da was, und habe vor 13 Jahren ein Büro, ein Office in Karlsruhe eröffnet zum Thema gesund werden, fit werden, sich richtig ernähren mit der Hilfe der Antlitzdiagnostik.
Warum war es hier gerade ganz besonders schwierig?
Das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich eine weltoffene Stadt, gegründet von einem Freimaurer, die Pyramide sagt es, und Karl Benz und der Dreis und der Heinrich Hertz, die sind ja alle aus dieser Stadt. Warum? Ich glaube, es lag nicht an Karlsruhe, obwohl eine größere Stadt mir vielleicht mehr Möglichkeiten geboten hätte. Ich denke einfach, es lag an der Zeit. In den 90er Jahren traf dieses Thema noch auf viel Widerstand. Man hat es abgelehnt, viele zumindest, die Mehrheit. Manche sagten, es ist esoterischer Quatsch, Wahrsagerei. Andere sagen, es ist, das gab die andere Ecke, die sagten, das hat was mit dem Dritten Reich zu tun, Kopfvermessung, solche Dinge. Das war mir aber damals nicht klar, beziehungsweise es war mir egal. Ich hatte so diesen Pioniergeist und wollte dieses Thema zu den Menschen bringen.
Gibt es denn etwas, was das Gesichtlesen wissenschaftlich fundiert?
Ja, immer mehr. Wir müssen ja zurückblicken, das ist eine Technik, die es schon immer gab. Homo sapiens hat Gesichter gelesen, noch bevor es Sprachen gab. Und es ist ja in unserem Hypothalamus im Gehirn verankert, als Gesichtserkennung. Die Babys machen das. Und diese Wissenschaftlichkeit begann eigentlich mit Charles Darwin, wenn man es genau nimmt, der bei seinem Sohn das als erstes studiert hat, durch die Spiegelneuronen. Der wusste nur noch nicht, dass es die gibt. Also wenn die Nanny lacht und das Kind lacht, was ist da passiert? Wenn die Nanny weint und das Kind weint, so fing das Ganze an. Und jetzt wird es immer wissenschaftlicher. Es beschäftigen sich mittlerweile 8, 9 Universitäten mit dem Thema. In den USA sind das Stanford und Berkeley, Vancouver in Kanada, aber auch Liverpool in England oder Harvard in Australien. Was jetzt schon klar fundiert ist, ist natürlich das Lesen von Mimik, von mimischen Muskelspielern, weil die über den Nervus facialis stimuliert werden. Das heißt, unsere Emotionen, Gedanken dadurch werden über den mimischen Gesichtsausdruck. Und was auch immer mehr fundiert wird, ist die gesundheitliche Variante. Das sind allerdings die Chinesen führend.
Und wenn wir jetzt uns zurückversetzen an Ihre Anfänge, als Sie in Karlsruhe begonnen hatten, ein Studio eröffnet hatten, wie ging das dann weiter?
Ja, das musste ich gleich wieder zumachen, denn nach 3 Jahren hatte ich, das ist falsch, nach 1 Jahr hatte ich 3 Kunden, einer zahlte nicht, also hatte ich 2. Ich bin mehr oder weniger, habe ich zugemacht und war etwas orientierungslos. Ich wusste nicht, ich habe was Tolles gelernt, aber keiner ist bereit dafür, was zu zahlen oder interessiert sich dafür. Dann habe ich in einem Coffeeshop gearbeitet und habe, während ich Coffees gebrüht habe, den Menschen ein bisschen im Gesicht gelesen, damit es nicht verloren geht. Habe dann aber in Kolumbien auf einer Südamerika-Reise einen Gesichtleser wieder getroffen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Wenn der in Kolumbien damit seinen Lebensunterhalt verdient, wieso kriege ich das in Europa nicht hin? Das ist doch in Kolumbien noch viel schwerer. Und dann wurde ich sehr, sehr rational und logisch und habe mir gedacht, wo ist dieser Job anerkannt? In China.
Und man hört es an Ihrer Sprache, da ist ein englischer Einfluss drin. Das heißt, Sie sind viel unterwegs. Und können Sie das mal beschreiben, wo Sie überall hinkommen durch das Gesichtlesen?
Also bisher habe ich in 22 Ländern gearbeitet. Die Hauptziele sind allerdings Südostasien, Singapur, Hongkong, China, Thailand, Indonesien oder Australien oder die USA. an der Ost- und Westküste. Hawaii gehört allerdings auch dazu. Da bin ich hauptsächlich tätig und oft eben in englischer Sprache. Auch wenn ich mit Russen zu tun habe oder mit Arabern, muss ich primär Englisch sprechen.
Sie sind in Karlsruhe geboren, reisen inzwischen mit dem Thema Gesichtlesen um die Welt, kehren aber immer wieder mal zurück an die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe. Mhm. Dort sind Sie Dozent für Entspannungstechniken. Mhm. Was ist die erste Entspannungstechnik, die Sie dort vermitteln?
Die erste ist eine überraschende, glaube ich, für viele, nämlich, dass das Gesicht am meisten aussagt über eine Entspannung und dass wir unser Gesicht auch bewusst entspannen können und dadurch auch unser Gehirn beeinflussen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gelangweilt schauen, setzen wir damit auch bewusst Entspannung ein.
Also ist ein gelangweiltes Gesicht in der Regel, wenn man auch in einem Vortrag sitzt, vielleicht gar nicht so etwas Schlechtes. Wenn jetzt bei Ihnen das Publikum gelangweilt guckt, wie reagieren Sie? Finden Sie es gut?
Dann fände ich das nicht ganz so gut, das ist klar. Dann würde ich schauen, dass ich meine Worte anders wähle oder vielleicht Themen anspreche, die das Publikum begeistert. Und dann würde ich vielleicht sehen, dass sich eine Regung um die Augen tut oder die Hand häufiger zum Kinn greift.
Wie gehen Sie dann weiter vor?
Beim Vortrag, meinen Sie?
Nee, nicht beim Vortrag, sondern zurück zum Workshop in Karlsruhe.
Zu dem Workshop in Karlsruhe. Ja, also mir ist erstmal ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, welche Entspannungstechniken sie normalerweise nutzen. Und das ist von Fernseher bis Rotwein, das sind übrigens die häufigsten, bis sich auspowern, dass ich so erschöpft bin, dass ich entspannt bin. Also zum Beispiel, ich gehe aufs Laufband, bis ich nicht mehr kann. Und das muss den Menschen erstmal klar sein, weil es ist nicht wahre Entspannung, sondern die wahre Entspannung ist eine bewusst eingeleitete Entspannung, die mich nicht überfordert, auspowert oder vielleicht sogar gesundheitlich schädigt, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Also ich mache als nächstes dann zum Beispiel bewusst Fantasiereisen könnte man machen. Das wäre zum Beispiel ein einfacher Einstieg. Ich mache jedes Mal einen anderen deswegen.
Es klingt fast so, als hätten wir das eigentliche Entspannen verlernt. Kann das sein?
Das ist richtig. Ich war gerade ja in San Francisco, hatte einen Kunden, der einen Hedgefonds hat und der sehr gestresst ist. Und der ist in einer Pause rausgelaufen und sagte, ich brauche 15 Minuten für ein Telefonat. Das wusste ich aber, dass er das tut. Im gleichen Raum saß sein 3-jähriger Sohn, der mir aber per Finger schon zeigte, dass er bald 4 wird. Als ich ihn fragte, na, wie alt wirst du denn? 4. Und dann sagte der kleine Junge zu mir, ohne dass ich darauf ansprach, der Papa ist sehr rastlos. Restless. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Dann meinte ich, der muss öfter entspannen. Und dann meinte er, ja, weißt du, wie Kinder das tun? Und ich, nein, wie? Wir setzen uns einfach hin und schauen. Und da habe ich gedacht, wow, die können das. Und wir müssen es verlernt haben.
Ja, aber die sind natürlich dann auch im Gegenzug auch sehr viel unterwegs. Also die powern sich ja auch aus. Das könnte man ja auch sagen, oder?
Richtig, das habe ich früher auf jeden Fall gemacht. Und natürlich sind Flugreisen mit Jetlag und so weiter nicht gesund. Ich muss aber dazu sagen, ich tue auch sehr viel, wofür ich da bin. Ich lebe mein Element. Ich bin in dem Sinne authentisch. Und das gibt mir so viel Kraft und Energie und Freude, dass ich da gar nicht viel Energie verliere, sondern dazu gewinne sogar.
Die Entspannung klingt auch so, als hätte es viel mit Reflexion zu tun. Was braucht der Körper wirklich? Also nicht das erste Rotwein und Fernsehen, sondern einfach den Schritt weitermachen, oder?
Richtig, ja. Ich glaube, die Selbstreflexion ist das, was die Menschen heute immer mehr umtreibt. Ich hatte gerade eine Kundin in Hawaii, 86 Jahre alt, die zu mir sagte, ich will mehr über mich wissen. Und das finde ich toll. Und wenn wir uns selbst reflektieren, dann finden wir auch schneller Zugang zur Entspannung.
Was hat diese Kundin speziell Neues über sich erfahren können mit ihrer Hilfe?
Erstmal hat sie mich überrascht, denn sie ist immer noch berufstätig. Sie ist Immobilienmaklerin. Da war ich überrascht. Und sie hat einen demenzkranken Mann, den sie pflegt bis 12 Uhr. Die wollte wissen, warum ist sie immer noch so umtriebig? Warum will sie immer noch arbeiten? Und ich sagte zu ihr, es könnte sein, geben Sie mir ein bisschen Zeit, dass Sie Ihre Lebensaufgabe, Ihre Bestimmung nur anleben, aber nicht ausleben. Und wir haben dann festgestellt, dass aufgrund verschiedener Merkmale im Gesicht und auch ihrer Mimik, dass sie gerne den Menschen die Sterne vom Himmel holt. Star Chaser könnte man es nennen. Und das tut sie für Menschen, die Häuser besitzen und brauchen und kaufen, aber eigentlich will sie etwas hinterlassen. Und ich gab ihr den Tipp, machen Sie es doch für Kinder, für Jugendliche, für Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben. Holen Sie denen die Sterne runter, ermöglichen Sie denen ein Studium und Sie werden sehen, es wird viel mehr zurückkommen und Sie werden nicht in Vergessenheit geraten.
Also damit tut sie dann auch noch etwas Sinnvolles. Und Sie sagen, das Gesichtlesen geht sogar noch etwas weiter, was für viele die wichtigste Frage im Leben ist, die Frage nach der Bestimmung.
Ja.
Es kommt gerade eine WhatsApp rein von Christine, steht leider nicht dabei, woher sie stammt, dass man anhand des Gesichts mögliche Krankheiten ablesen kann. Okay, anhand der Physiognomie, Charakterzüge auch nachvollziehbar, aber abzulesen, dass ein Mensch eventuell einem anderen Beruf nachgehen sollte, das geht mir zu sehr in Richtung Wahrsagerei und macht den Gast unglaubwürdig. Viele Grüße. Was können Sie dazu sagen, Herr Standop?
Bis auf den letzten Satz, ich meine nicht viele Grüße, sondern das davor, kann ich nur zustimmen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einem Kunden zu sagen, Sie sind Feuerwehrmann, Sie wären besser Bäcker. Also das macht auch gar keinen Sinn.
Und dennoch sagen Sie ja, Sie gehen weiter und sagen, man kann aufgrund des Gesichtslesens eine Frage klären, nämlich welche Bestimmung ein Mensch im Leben hat. Ja. Was meinen Sie damit?
Ich glaube, da müssen wir mal drei Worte raussuchen. Bestimmung, Lebensaufgabe und Berufung. Ich glaube, diese drei Worte meinen in etwa das Gleiche. Wir Deutsche schauen sehr stark auf Berufung und sehen dann das Wort Beruf, weil wir glauben, wir können unsere Lebenserfüllung im Beruf finden. Das ist vielleicht für den einen oder anderen möglich, vielleicht sogar für die Mehrheit, weiß ich gar nicht, hat ja nie jemand statistisch erhoben. Aber es gibt doch viele andere Möglichkeiten, sein Lebensglück zu finden und seine Lebensaufgabe. Das liest man im Gesicht lesen, indem man die Persönlichkeit eines Menschen liest, erkennt, kennenlernt. Man lernt dann auch dadurch seine Talente kennen. Und dann kann man in einer Unterhaltung diesen Menschen Rat geben oder ihn unterstützen oder kommentieren in der Suche, wie kann ich denn meine Talente ausleben? Denn Gesichtleser glauben, dass wir unser Lebensglück darin finden, dass wir unsere Talente ausleben.
Sie sind ja ein lebendes Beispiel und haben Ihren Beruf gewechselt. Mhm. Können Sie vielleicht mal sagen, was Sie an sich selbst dann Neues kennengelernt haben?
Das war sehr interessant. Ich habe meine Talente lange Zeit gelebt. Ich habe nach dem chinesischen Gesichtlesen das Talent der Kommunikation, das Talent der Menschen und das Talent der Reise und das Talent des Ratschlags, also vier Stück. Und wenn man dann in PR und Marketing arbeitet, das passt ja einigermaßen. Ich bin auch viel gereist schon beruflich. Und trotzdem wurde ich krank. Das kann man sagen, einfach zu viel gemacht. Aber tatsächlich habe ich an Themen gearbeitet, die mich nicht wirklich mitgerissen haben oder begeistert haben. Und dafür einzustehen und gerade zu stehen, das ist das, was mich krank gemacht hat. Später, also jetzt als Gesichtleser, mache ich genau das Gleiche. Reise rum, gebe Rat, habe mit Menschen zu tun. Aber an einem Thema, das mich begeistert, das mich mitreißt und wo ich fühle, ja, da bin ich zu Hause.
Aber man könnte ja auch sagen, dafür brauche ich keinen Gesichtleser. Ich erkenne sowieso, ob jemand gerade zufrieden ist oder nicht. Das lässt sich doch auch herauslesen, oder?
Na klar. Natürlich, also man braucht den Gesichtleser überhaupt nicht, wenn man nicht glaubt, man braucht einen Rat basierend auf dem eigenen Gesicht. Man kann sich den Rat überall woanders holen oder man lässt es bleiben und macht eine Eigenunterhaltung mit seinem Kopf und kommt auch auf einen Schluss.
Sie treffen also auf Menschen, die auf der Suche sind?
Auf der Suche sind oder nach Bestätigung aus sind sich messen wollen und auch mit sich selbst. Das sind sehr, sehr unterschiedlich gestaltete Menschen, die in unterschiedlichen Positionen zu Hause sind. Es gibt Menschen, die sehe ich nur einmal in meinem Leben, weil es nur um ein Thema geht. Und es gibt Menschen, die sehe ich viermal im Jahr.
Wir wollten nach Hongkong gehen. Dort haben Sie 6 Jahre am Stück verbracht, waren dann auch so noch mal einige Zeit dort. Was war das für eine Phase in Ihrem Leben?
Eine wundervolle. Ich wurde zum ersten Mal wahrgenommen in dem, was ich tue. Und es wurde gewertschätzt. Und ich hatte das Gefühl, ja, da kann ich auch davon leben.
Wobei, wenn da jemand aus dem Westen kommt und der dann in eine Wissenschaft, in eine Theorie oder was auch immer eingeführt werden möchte, was dort ganz traditionell verankert ist, wie wurde das da aufgenommen? Da sind Sie doch erstmal der Feind, oder nicht?
Der Feind nicht, aber richtig, man wird kritisch beäugt. Man muss sich das so vorstellen, stellen wir uns vor, jemand kommt aus dem tiefsten China nach Bayern und eröffnet eine Brauerei. Ja, aber ein Vorteil, Menschen sind natürlich neugierig. Was will denn der hier? Kann der das überhaupt? Macht der das anders? Und dann kommen erstmal junge Menschen, die sich das anschauen wollen. Und Hongkong ist natürlich auch ein Standort mit vielen Expats, also mit Menschen, die aus dem Westen sind, Australier und so weiter. Von daher war es schon sehr gemischt. Und ich bekam schnell Zuspruch und konnte selbst dort lernen, denn dort gibt es ja selbst Gesichtleser.
Und ist man dort auf Sie aufmerksam geworden? Wie war der Weg? Oder haben Sie sich dort Lehrer gesucht?
Nee, also es lief so ab, dass ich mir erstmal einen Job gesucht habe. Das ging nicht so einfach. Dann habe ich fast aufgegeben, bis eine Bekannte, die in einem Hotel, in einem Luxushotel arbeitete, deren Spa-Direktorin wurde krank oder hat Schwierigkeiten. Ich habe der ins Gesicht geschaut, habe ihr ein paar Tipps gegeben. Die haben alle funktioniert. Daraufhin habe ich die Belegschaft gelesen. Die haben alle Potenziale erkannt und Weiterentwicklung. Und daraufhin sagt die Spa-Direktorin, du kannst bei uns mal testweise arbeiten, wir schauen mal, was los ist. Und innerhalb von 2 Wochen waren die Bücher voll und es begann eine große Welle. Jeder wollte gelesen werden und ich hatte viel zu tun. Und nach einem Jahr etwa bekam ich einen Anruf von einem erbosten Herrn älteren Alters, der mich fragte, was ich denn in seiner Stadt tun würde. Ich sagte, ich lese Gesichter. Und er sagte, nein, weiße Männer lesen keine Gesichter. Und dann habe ich gesagt, wieso haben wir keine Gesichter, wie kann das sein? Und mit diesem Herrn habe ich mich getroffen und es stellte sich heraus, dass er Großmeister des Xiang Mian ist, des chinesischen Gesichtlesens.
Und wie sind Sie da mit diesem Herrn verblieben?
Also nach einem zweistündigen Gespräch, das sehr rabiat ablief, muss ich sagen, also ich musste mich ständig verteidigen und wurde angeschnauzt, sagte er nach 2 Stunden aus dem Nichts heraus, von jetzt an bist du mein Schüler. Und ich habe gesagt, ja, Moment mal, vielleicht will ich das gar nicht sein. Und er, doch, du willst es.
Und ich habe also das hat er in Ihrem Gesicht gelesen.
Offensichtlich. Natürlich wollte ich wissen, was weiß denn der, was ich noch nicht weiß? Und wenn ein Chinese das freiwillig mir geben möchte, ich weiß, welche Traditionen da dahinter stecken. Ich war natürlich angetriggert. Aber welche Hindernisse da noch im Weg standen, zum Beispiel, dass ich nie fragen durfte, nie kommentieren durfte in diesen Ausbildungen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Und jetzt hatten Sie europäische Gesichtslesearten gelernt und wurden dann in die asiatischen eingeführt. Mhm. Inwiefern unterscheiden die sich denn?
Gar nicht so sehr und doch sehr. Die asiatischen sind sehr bildhaft, sehr beschreibend, legen mehr Wert auf Potenziale, legen mehr Wert auf philosophische Betrachtungsweisen, wenn es nicht um Gesundheit geht. Und sie haben andere Wichtigkeiten. Wir Europäer schauen mehr auf Missstände, Krankheit, Ernährung und wollen wissen, wie löse ich das. Und die Asiaten wollen mehr ein Bild aufzeigen.
Auch die Ernährung hat mit Gesichtlesen zu tun. Erik Standop, wie haben Sie festgestellt, welche Nahrung Ihnen gut tut und welche nicht?
Bevor ich Gesichtleser war, im Englischen sagt man Trial and Error, ausprobieren und gucken, was es mit einem macht. Überhaupt die Erkenntnis zu haben, dass Ernährung so einen starken Einfluss auf meine Gesundheit hatte, ist heute, glaube ich, jedem klar. Mir war das nicht klar, als ich 30 war.
Und wie sind Sie jetzt mit Ihrem Körper im Umgang, wo Sie wissen, um all diese Reaktionen des Körpers?
Mehr in der Diskussion. Das heißt, wenn ich vorm Spiegel stehe und Merkmale sehe, die einer schlechten oder Fehlernährung zugeordnet werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Man feiert die Nacht durch, hat vielleicht zu viel Alkohol getrunken und sieht am nächsten Tag glasige Augen. Ja, dann ist es schwer, aus dieser Nummer rauszukommen, weil man ja das zuordnen kann. Und sich dann so sagen, nö, ich mache trotzdem weiter oder es schmeckt doch, ist sehr schwer.
Was haben Sie zuletzt in Ihrem Gesicht entdeckt, wo Sie überrascht waren?
Wo ich überrascht war? Überrascht. Überrascht war ich eher, dass meine Dünndarmerkrankungen, die ich mein ganzes Leben schon mit mir rumschleppe, dass ich die zwar, sagen wir mal, geparkt habe, aber dass die immer wieder hervorbrechen können, wenn ich mir auch nur kleine Fehler in meiner Ernährung erlaube, die das praktisch stimulieren.
Was dürfen Sie dann nicht essen?
Auf jeden Fall nichts, was Entzündungen schürt und fördert. Das heißt, übermäßig scharf, übermäßig süß, das ist schon mal überhaupt keine gute Idee.
Spricht aber auch eigentlich für das Thema, was man ja generell sagt, Maß halten. Und jetzt nächste Woche ist Aschermittwoch. Für viele beginnt dann die Fastenzeit. Mhm. Sie sprechen auch vom Heilfasten. Mhm. Was ist Ihre Empfehlung?
Also ich bin persönlich erstmal kein Fan vom großen Fasten. Ich weiß, es gibt viele Anhänger und ich unterstütze die, wenn die das möchten. Ich persönlich nicht. Ich finde, dass wir fasten sollen, wenn es uns nicht gut geht, wenn es dafür einen gesundheitlichen Anlass gibt. Aber man kann ja auch verschiedene Arten fasten. Ich bin nur kein Fan von alles weglassen und jetzt nur noch mit Wasser. Ich glaube, man bringt dadurch den Körper auch in eine Notsituation. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass man aber sagen kann, ich tue jetzt mal 4 Wochen lang kein Alkohol oder 4 Wochen lang verzichte ich auf tierische Nahrung. Das halte ich für viel fortschrittlicher, ertragreicher.
Wobei Sie ja auch vom Heilfasten schreiben, mhm, in einem Ihrer Bücher Face Food. Mhm. Und also wenn man das liest, dann denkt man so, ja, also da kriegt man schon sehr wenig zu essen.
Richtig, man kriegt wenig zu essen und Heilfasten heißt ja so viel wie, da ist schon jemand krank. Und dann wird das Fasten eben für diesen Zweck eingesetzt. Für jemanden, der keine Krankheiten mit sich herumschleppt und immer wieder mal aber auf so eine Art Reinigung, Körperreinigung, Detox sagt man neudeutsch, Wert legt, da ist es vielleicht nicht in diesem engen Maße nötig.
Gibt es da neue Erkenntnisse, wo Sie sagen, ach, das hat man lange nicht gewusst und das kommt jetzt gerade erst auf?
Sicherlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so sehr stark in die Ernährungsberatung mehr einsteige, sondern meine neuen Erkenntnisse, die ich mir dann aneigne, sind dann eher im Bereich des Gesichtes zu Hause. Man hat lange Zeit sehr stark auf die Zunge geschaut, die sogenannte Zungendiagnostik, denn die Zunge ist ja das erste Verdauungsorgan und Veränderungen auf der Zunge verraten uns doch sehr viel über unsere Verdauung, Magen, Darm etc. Aber was mich überrascht, sind jetzt Merkmale, die schon äußerlich auf der Haut recht frühzeitig Auskunft geben. Schwellungen, Glanz, Schatten, Äderchen, auch die sagen uns ja etwas über die Ernährung.
Ja, aber man sagt ja früher, eine fettige Ernährung macht Pickel. Also dafür braucht es auch keinen Gesichtsleser, oder?
Ja, aber es ist eigentlich schon eine Bestätigung, dass das mit dem Gesicht da irgendwie funktioniert. Ne? Wenn ich mich fett ernähre, der Körper will entgiften. Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan, was wir haben. Das wird oft vergessen. Und das Gesicht zeigt es, der hat sich zu fett ernährt. Es ist ja nicht nur, was ich selbst wahrnehme, sondern dass der andere das wahrnimmt.
Die Ernährung scheint ein großes Thema zu sein. In den vergangenen Jahren kam das Superfood auf. Mhm. Glauben Sie, da wächst ein neues Bewusstsein ran?
Ja, und zugleich ist es ein bisschen schockierend. Ich habe ja auch so ein Ernährungsbuch herausgebracht. Jedes Jahr gibt es 70, 80 neue Ernährungsbücher. Das zeigt schon, Ernährung ist so individuell. Es gibt nicht die Bibel der Ernährung. Denn jeder Mensch ernährt sich individuell und jeder Mensch benötigt möglicherweise eine individuelle Ernährung, die vielleicht auch nochmal unterteilt ist in Lebensphasen. Was mir mit 18 gut tat, ist vielleicht mit 30 nicht mehr der Fall.
Am einfachsten geht's vermutlich übers Ausprobieren, oder?
Das wäre ein Weg, es zu tun. Und für die, die gerne sich aber vorher informieren wollen, gibt es sicherlich eine breite Literatur, um sich da einzulesen.
Gesichtleser Erik Standort, wir wollten über Ihre prominenten Kunden sprechen. Mal gucken, was man aus Ihnen jetzt rausprockeln kann. Denn die meisten Namen dürfen Sie ja vermutlich gar nicht sagen, oder?
Nein, Politiker darf ich überhaupt nicht nennen. Und leider auch einige meiner Celebrities im Beverly Hills und im Silicon Valley nicht.
Sind es viele Politiker, um kurz zwischenzufragen?
Es sind nicht viele. In Deutschland sind es zum Beispiel nur zwei, in den USA sind es einige mehr. Aber ja, wir machen uns, glaube ich, nichts vor, wenn wir wissen, dass Politiker auch in Körpersprache und anderen Dingen geschult werden. Ich glaube, das können wir alle sehen bei Handschlägen, die da verteilt werden.
Und gerade in der Politik wäre es so spannend, auch aus den Gesichtern etwas herauszulesen.
Das tue ich auch.
Wen können Sie nennen? Was sind prominente Namen?
Vielleicht mal, um der Bandbreite zu nehmen. Und ich nehme jetzt einfach mal Männer, weil ich weiß, dass hier dieses Thema bei den Männern in Deutschland ein großes Problem ist. Während in Deutschland habe ich 85% Kunden sind Frauen, 15% Männer, ist es in den USA 50-50.
Woran liegt das?
Unsere Männer sind vielleicht viel mehr verkopft als die Frauen. Ich weiß es nicht. Oder unsere Frauen sind offener als die Männer. Gibt's bestimmt eine Statistik dazu. Ich kenne sie nicht. In China sind sogar mehr Männer an dem Thema interessiert als die Frauen. Vielleicht mal ein paar genannt. Wenn ich in den USA unterwegs bin, man könnte zum Beispiel nennen Reid Hoffman. Das ist der Gründer von LinkedIn. Einer von den neuen Medien sozusagen, denn vielleicht einer aus der Finanzwelt, das ist Divesh Makan, das ist der Verwalter der Gelder von Facebook, Google, YouTube und wie sie alle heißen. Oder J.J. Abrams, der Schreiber von Star Wars. Oder Andrew Luck, Quarterback von den Indianapolis Colts.
Das sind jetzt die unterschiedlichsten Branchen. Kommen die alle mit einem gewissen oder einem speziellen Anliegen zu Ihnen?
Manche mit speziellem Anliegen, manche mit einem allgemeinen. Manche heuern mich an, um in der Firma eine Teambildung in Gange zu setzen. Andere nutzen mich, um bei Konferenzen oder bei Vertragsverhandlungen zu assistieren. Andere machen etwas ganz Interessantes. Die machen Self-Enrichment. Sie wollen wachsen, sie wollen sich besser kennenlernen und schätzen mich als neutralen Beobachter ihrer selbst und als Austausch.
Wäre das aber das selbst besser kennenlernen nicht dann die beste Variante, sich nichts aus dem Gesicht lesen zu lassen, sondern zu sagen, ich bleibe da selbst ganz neutral, dann kann ich selber auch offen bleiben.
Das wäre eine Herangehensweise. Wir tauschen uns ja aber immer aus. Wir tauschen uns aber im schlimmsten Falle möglicherweise nur mit unserem Kopf aus. Und der Kopf, der war am Anfang unserer Geburt noch leer, der ist gefüllt worden von vielen Ereignissen, auch von Kulturen, auch von Lehrern, Eltern. Möglicherweise ist das, was in unserem Kopf ist, vielleicht doch gar nicht so sehr wir selbst. Es gibt tolle Magazine auch, die sich damit mittlerweile beschäftigen, dass unser Gehirn oft uns einen Streich spielt.
Ja, weil man ganz oft in Rollenbilder hineinwächst und irgendwann vielleicht auch glaubt, diese Rolle ausfüllen zu müssen. Mhm. Was regen Sie dann konkret? Es ist ja letztendlich ein Perspektivwechsel, den Sie anregen. Ja. Wie regen Sie den an?
Also ich rege den nicht immer an. Es gibt manchmal auch eine Bestätigung, dass Menschen auf ihrem Weg unsicher werden. Und ich sage dann, wieso eigentlich? Du lebst dich doch völlig aus. Du bist in deinem Wesen authentisch, persönlich. Warum willst du denn das ändern? Und dann kommt heraus, dass zwei, drei Menschen sich an diesem Menschen zu schaffen gemacht haben und ihn manipulativ bearbeitet haben. Sowas kann aus einem Gespräch auch rauskommen. Perspektivwechsel hat häufig damit zu tun, dass jemand spürt, er ist für etwas anderes da, er ist für etwas anderes gemacht oder er hat sein Wesen oder seine Talente nie ausleben können. In dem Fall bin ich dann auch ein Gesprächspartner.
Und Sie haben selbst sicherlich auch noch Pläne und Träume. Wie sehen Ihre aus?
Vor allen Dingen mich selbst noch besser kennenzulernen durch möglichst viele Erlebnisse an vielen Orten mit vielen Menschen.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Erik Standort.
Vielen Dank.
Eins gehört.